durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe durch die Bibel. Diesmal im Mittelpunkt Kapitel 21 des Lukas-Evangeliums. Was in diesem Kapitel geschildert wird, spielt sich in den wenigen Tagen ab, die Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem verbringt, bevor er gefangen genommen und gekreuzigt wird. Täglich geht er in den Tempel, um zu predigen und zu lehren. Es scheint so, als ob er die letzten Tage, die ihm verbleiben, nutzen möchte, um möglichst viele Menschenherzen zu erreichen. Gleichzeitig aber unternehmen Vertreter aus verschiedenen religiösen und politischen Gruppierungen den Versuch, Jesus in die Enge zu treiben. Sie wollen ihm brisante theologische oder auch politische Äußerungen entlocken, um gegen ihn vorgehen zu können. Jesus wiederum unternimmt nichts, was die Situation entschärfen könnte. Ja, beim Lesen der letzten Kapitel des Lukas-Evangeliums bekommt man den Eindruck, dass alles unaufhaltsam auf eine Eskalation zutreibt. Mit Kapitel 21 erreichen wir den prophetischen Teil des Lukas-Evangeliums. Jesus bezieht darin Stellung zu verschiedenen heilsgeschichtlichen Ereignissen, die sich in naher und ferner Zukunft ereignen werden. Obwohl der Inhalt dieses Kapitels in wesentlichen Teilen der sogenannten Ölbergrede aus dem Matthäus- und dem Markus-Evangelium entspricht, bestehen aber doch deutliche Unterschiede. Im Matthäus-Evangelium wird berichtet, dass die Jünger Jesus drei Fragen stellen. Die erste Frage bezieht sich auf eine Äußerung, die Jesus draußen vor dem Tempel gemacht hatte. Da sagte er, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Dementsprechend lautet die erste Frage der Jünger, wann wird das geschehen, dass kein Stein auf dem anderen bleibt? Die zweite Frage, was wird das Zeichen sein für dein Kommen? Und drittens, was wird das Zeichen sein für das Ende der Welt? Im Lukas-Evangelium im vor uns liegenden Kapitel 21 wird die erste Frage beantwortet. Wann wird es geschehen, dass kein Stein mehr auf dem anderen bleibt? Nun haben ja viele Prophetien die unangenehme Eigenschaft, dass die einen sie so und die anderen sie so interpretieren. Und oft ist es auch gar nicht so leicht, die Aussagen bibeltreuer Theologen gegen Spekulationen abzugrenzen. Das liegt einfach daran, dass manche Ereignisse, die prophezeit werden, so unvorstellbar sind. In Bezug auf Lukas 21 befinden wir uns jedoch in der sehr interessanten Situation, dass wir es teilweise mit Prophezeiungen zu tun haben, die längst in Erfüllung gegangen sind und die sich mit einem Blick in die Geschichtsbücher überprüfen lassen. Jemand hat einmal gesagt, Prophetie ist so etwas wie eine Form, in die Geschichte hineingegossen wird. Das heißt, geschichtliche Ereignisse können gar keine andere Gestalt annehmen als die, die ihnen durch biblische Prophetie vorgegeben wurde. Für die Jünger Jesu damals schien es außerhalb jeder Vorstellungskraft, dass von den Steinen, aus denen der Tempel in Jerusalem gebaut war, schon bald keiner mehr auf dem anderen bleiben sollte. Denn der Tempel war für sie mit Sicherheit das mächtigste Gebäude, das sie je gesehen hatten und das außerdem unter dem Schutz Gottes stand. Doch schon wenige Jahrzehnte nach dem Tod Jesu, im Jahr 70 nach Christus, legten römische Soldaten die Stadt Jerusalem und den Tempel in Schutt und Asche. Wenden wir uns nun dem Bibeltext zu. Lukas 21 beginnt mit einer kurzen Episode, die sich im Tempel abspielt. Jesus beobachtet, wie die Besucher des Gotteshauses ihre Geldspenden in einen bereitgestellten Kasten, heute würde man sagen Opferstock, einlegen. Hören Sie dazu die Verse 1 bis 4. Er blickte aber auf und sah, wie die Reichen ihre Opfer in den Gotteskasten einlegten. Er sah aber auch eine arme Witwe, die legte dort zwei Schärflein ein. Und er sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr als sie alle eingelegt, denn diese alle haben etwas von ihrem Überfluss zu den Opfern eingelegt. Sie aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. Gemessen an dem, was die wohlhabenden Leute zum Unterhalt des Tempels beisteuerten, waren die beiden Schärflein der Witwe so gut wie nichts. Darüber hinaus hätte sie angesichts der prachtvollen Innenausstattung des Tempels durchaus entscheiden können, jetzt bin ich erst mal dran. Wenn ich beim nächsten Mal noch ein bisschen Geld übrig habe, dann werde auch ich wieder eine Kleinigkeit spenden. Doch das kommt ihr anscheinend nicht in den Sinn, denn sie gibt sogar mehr, als sie sich eigentlich leisten kann. Und sie vertraut darauf, dass Gott sie trotzdem irgendwie durchbringen wird. Jesus unterdessen schaut nicht auf den Wert der Münzen, die sie einwirft, sondern sieht ihre Liebe, ihre Opferbereitschaft und ihr Gottvertrauen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er grundsätzlich niemanden danach beurteilt, wie viel er oder sie gibt, sondern danach, wie viel jemand für sich selbst behält. Das Geben des Zehnten, wie es zeitweise üblich war, ist unter vielen Christen zwar auch heute noch gang und gäbe, aber es bleibt jedem selbst überlassen, weniger oder auch mehr zu geben. Ein durchaus gut betuchter Mann sagte einmal zu mir, wenn ich dem Herrn nur ein Zehntel meines Einkommens geben würde, käme ich mir so vor, als würde ich dem Herrn etwas stehlen. Nun, der Mann hatte recht, denn er konnte es sich leisten, auch mal auf 20 oder 30% seines Einkommens zu verzichten. Ab Vers 5 beginnt nun der prophetische Teil des Kapitels, auf den ich vorhin schon kurz eingegangen bin. Es wird berichtet, und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Kleinoden geschmückt sei, sprach Jesus, es wird die Zeit kommen, in der von allem, was ihr seht, nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen werde. Auf den ersten Blick scheint diese Ankündigung nichts mit den Versen davor zu tun zu haben. Aber möglicherweise gibt es doch einen Zusammenhang. Ein Besuch im Tempel dürfte für die Jünger Jesu, die nicht in Jerusalem wohnten, etwas ganz Besonderes gewesen sein. Sie waren fasziniert von der Größe dieses Prachtbaus und der wertvollen Inneneinrichtung. Ein Gebäude, das für die Ewigkeit gebaut ist, so mag es ihnen vorgekommen sein. Doch dann machte Jesus sie auf die bescheidene Gabe der Witwe aufmerksam, die ihm persönlich viel bedeutete, die aber zum Unterhalt des Tempels kaum etwas beitrug. Und dann kündigte er, für alle vollkommen überraschend an, dass dieses Gebäude für die Ewigkeit ohnehin nicht mehr lange Bestand haben wird. Diese Ankündigung dürfte bei den Jüngern blankes Entsetzen ausgelöst haben. Vers 7. Sie fragten ihn aber, Meister, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn das geschehen wird? Diese beiden Fragen gehören zusammen und beziehen sich auf die Ankündigung, dass kein Stein des Tempels auf dem anderen bleiben wird. Ganz am Anfang der Sendung hatte ich jedoch drei Fragen aufgezählt, die Jesus von seinen Jüngern gestellt bekommt. Wenn man die Berichte im Matthäus-, Markus- und Lukas-Evangelium miteinander vergleicht, dann stellt man fest, dass bei Matthäus und Markus der Schwerpunkt auf der zweiten und der dritten Frage liegt. Also, was wird das Zeichen sein für dein Kommen und was wird das Zeichen sein für das Ende der Welt? Die Wiederkunft Christi ist im Matthäus-Evangelium das Wichtigere. Hier im Lukas-Evangelium liegt dagegen der Schwerpunkt auf der Beantwortung der ersten Frage. Wann wird das geschehen, dass kein Stein auf dem anderen bleibt? Was manche Bibelleser irritiert, ist die Tatsache, dass im Lukas-Evangelium an dieser Stelle nicht vom Ölberg die Rede ist, während der ganze Themenkomplex im Matthäus- und Markus-Evangelium im Rahmen der Ölbergrede abgehandelt wird. Nun, ich könnte mir vorstellen, dass Jesus direkt in der Nähe des Tempels auf die Frage der Jünger eingegangen ist. Wann wird das geschehen, dass kein Stein auf dem anderen bleibt? Und dann, als sie am Ölberg ankamen, hat er in aller Ruhe alle drei Fragen im Zusammenhang beantwortet. Vielleicht haben Sie jetzt den Eindruck, dass ich die drei Berichte im Matthäus-, Markus- und Lukas-Evangelium unbedingt irgendwie in Einklang bringen möchte, obwohl sie im Detail nicht übereinstimmen. Doch ich sehe diese Sache gerade umgekehrt. Ich gehe davon aus, dass wir uns auf alle drei Berichte hundertprozentig verlassen können. Also suche ich nach Erklärungen dafür, warum sie sich in Einzelheiten voneinander unterscheiden. Ja, und den Vorgang, den ich eben als Erklärungsversuch beschrieben habe, kennt meines Erachtens fast jeder aus seinem Alltag. In einer bestimmten Situation erklärt man kurz, was man davon hält, und geht dann später bei einem ausführlicheren Gespräch noch einmal darauf ein. Genauso könnte es auch gewesen sein, als Jesus mit seinen Jüngern über die bevorstehenden Ereignisse redete. Ich komme nun zu Vers 8. Er aber sprach: Seht zu, lasst euch nicht verführen, denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin's, und die Zeit ist herbeigekommen. Folgt ihnen nicht nach. Jesus redet hier offenbar von der Zeit zwischen seinem ersten und seinem zweiten Kommen. Oder noch genauer gesagt, von der Zeit, die nach seinem Tod, seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt anbrechen wird und die eines Tages mit seiner Wiederkunft ihren Abschluss finden wird. In diesem Zeitraum, in dem auch wir heute leben, wird es viele falsche Christusse geben. Also Menschen, die mit falschen Heilsversprechen auftreten. Das können Menschen sein, die fremden Religionen oder irgendwelchen Sekten angehören. Aber es gibt auch solche, die viel über Jesus Christus reden, die jedoch den Worten der Bibel nicht gehorchen und ihre eigene Lehre in den Mittelpunkt stellen. Weiter ab Vers 9. Jesus sagt: Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, so entsetzt euch nicht, denn das muss zuvor geschehen. Aber das Ende ist noch nicht so bald da. Dann sprach er zu ihnen: Ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere. Unruhen und kriegerische Auseinandersetzungen sind ebenfalls Merkmale, die der Wiederkunft Jesu vorausgehen. Wenn man auf die Schrecken der beiden Weltkriege zurückschaut, dann kann man sich kaum vorstellen, dass es noch schlimmer kommen könnte. Aber Jesus sagt ja in Vers 9 sinngemäß: Auch wenn verschiedene schreckliche Dinge bereits geschehen sind, das Ende ist noch nicht so bald da. Das heißt, Unruhen und Kriege sind kein geeignetes Mittel, um die Wiederkunft Jesu vorauszusagen. Abgesehen davon könnte es sein, dass Jesus hier von Ereignissen spricht, die erst nach der Entrückung der christlichen Gemeinde stattfinden werden. Weiter ab Vers 11. Und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen, auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Aber vor diesem allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten den Synagogen und Gefängnissen und euch vor Könige und Statthalter führen, um meines Namens willen. Das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis. So nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht vorher sorgt, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Gegner nicht widerstehen noch widersprechen können. Soweit die Verse 11 bis 15. Unruhen und Kriege, Hungersnöte und besondere Zeichen vom Himmel her, das sind Ereignisse, die Jesus offenbar für die ferne Zukunft prophezeit. Aber vor diesem allen, so heißt es wörtlich in Vers 12, wird es zur Verfolgung der christlichen Gemeinde kommen. Schon die allerersten Christen bekamen das zu spüren. Nicht wenige wurden zu Märtyrern, die wegen ihres Glaubens leiden und sterben mussten. Allerdings, in vielen Ländern der Erde ergeht es den Christen heute nicht besser. Berichte von Menschenrechtsorganisationen und christlichen Hilfswerken zeigen auf erschreckende Weise, dass wir mittendrin stecken in einer Zeit der Christenverfolgung. Aber selbst in den Ländern, in denen es keine Verfolgung gibt, gelingt es Christen nur selten, bei einem Beliebtheitswettbewerb den ersten Preis zu erringen. Ich lese weiter ab Vers 16. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Ihr werdet aber verraten werden von Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden, und man wird einige von euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. In den nun folgenden Versen wird von Jesus die Zerstörung der Stadt Jerusalem prophezeit. Wie diese Prophetie in Erfüllung gegangen ist, kann man in den Geschichtsbüchern nachlesen. Im Jahr 70 nach Christus machte der römische Feldherr Titus mit seinen Leuten Jerusalem dem Erdboden gleich und metzelte viele Einwohner gnadenlos nieder. Auch der Tempel wurde zerstört. All das hat Jesus ein paar Jahrzehnte zuvor angekündigt. Hören Sie dazu die Verse 20 bis 24. Jesus spricht: Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe ins Gebirge, und wer in der Stadt ist, gehe hinaus, und wer auf dem Lande ist, komme nicht herein. Denn das sind die Tage der Vergeltung, dass erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Weh aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn über dies Volk kommen, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Einige von denen, die diese Prophezeiung gehört haben, werden das rund 40 Jahre später vielleicht noch miterlebt haben. Der große jüdische Geschichtsschreiber Josephus berichtet über die schreckliche Belagerung Jerusalems. Während der ausgedehnten Blockade der Stadt sollen Mütter vor lauter Hunger das Fleisch ihrer eigenen Kinder gegessen haben. Und Menschen starben wie die Fliegen, und die Toten wurden einfach über die Stadtmauer geworfen, weil man nicht wusste, wohin mit ihnen. Diejenigen, die nicht fliehen konnten, verhungerten oder wurden als Sklaven verkauft. Die Zeit der Zerstreuung dauerte für die Juden auf jeden Fall bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann wurde 1948 der Staat Israel gegründet. Im geistlichen Sinne ist die Zerstreuung damit aber noch nicht aufgehoben. Von vielen Menschen wird Israel angefeindet, und von einer geistlichen Einheit der Israeliten kann aus meiner Sicht auch keine Rede sein. Dort, wo früher einmal der Tempel stand, steht heute übrigens die Al-Aqsa-Moschee. Die nun folgenden Verse handeln offenbar von den Ereignissen, die der Wiederkunft Jesu unmittelbar vorausgehen. Die Verse 25 und 26. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und dem Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Schon öfter habe ich mit Christen gesprochen, die meinen, dass wir bereits mittendrin sind in dieser Zeit, die Jesus hier beschreibt. Doch ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, nichts davon haben wir bisher erlebt. Dass die Kräfte der Himmel ins Wanken gekommen wären, wie es in Vers 26 heißt, konnte ich jedenfalls noch nicht feststellen. Außerdem, wie vorhin schon angedeutet, könnte es durchaus sein, dass hier von einer Zeit die Rede ist, die die Christen gar nicht miterleben werden, weil zuvor die Entrückung der christlichen Gemeinde stattgefunden hat. Demnach würden sich die eben gelesenen Verse zuallererst an die Israeliten richten. Weiter ab Vers 27. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Im 1. Thessalonicher Brief Kapitel 4 wird sehr anschaulich beschrieben, was bei der Wiederkunft Jesu geschehen wird. Ich habe diese Bibelstelle schon öfter zitiert, möchte es an dieser Stelle aber noch einmal tun. Da heißt es in den Versen 16 und 17, denn der Herr wird herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir noch leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. erst danach, so meine Überzeugung, die jedoch nicht von allen geteilt wird, erst danach beginnt die Zeit der großen Trübsal. Und dann wird Jesus sein tausendjähriges Reich auf Erden errichten. Und nun wieder zurück zu unserem Bibeltext im Lukas-Evangelium, Kapitel 21. Dort lese ich jetzt weiter ab Vers 29. Und Jesus sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. In der Bibel ist der Feigenbaum sehr oft ein Symbol für Israel. Wenn es auch hier so sein sollte, was ich persönlich glaube, so sollen wir also im Blick behalten, was mit Israel geschieht. In diesem Zusammenhang weise ich aber immer wieder darauf hin, dass der weltliche Staat Israel, wie er heute besteht, nicht unbedingt ausschlaggebend dafür ist. Auch der nächste Vers, also Vers 32, birgt eine gewisse Unsicherheit. Dort heißt es, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Was ist gemeint mit dieses Geschlecht wird nicht vergehen? Ist das Volk Israel damit gemeint? Dann würde die Aussage dieses Verses lauten, das Volk Israel wird nicht vernichtet werden. Es wird auch dann noch bestehen, wenn ich wiederkomme. Mit dem Begriff Geschlecht könnte aber auch die Generation von Menschen gemeint sein, die den Anfang der geschilderten schrecklichen Ereignisse miterleben wird. Der Halbsatz, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, würde demnach bedeuten, diejenigen, die den Anfang der geschilderten Ereignisse miterleben, werden auch meine Wiederkunft miterleben. Das heißt, der Zeitraum dazwischen wird höchstens ein paar Jahrzehnte umfassen. Weiter ab Vers 33. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Mit diesen Versen ermahnt Jesus seine Jünger und letztlich auch die Christen heute, jederzeit so zu leben, als ob seine Wiederkunft unmittelbar bevorstünde. Denn keiner kann sagen, wann genau Jesus wiederkommt. Das 21. Kapitel des Lukas-Evangeliums endet mit zwei Versen, die das, was ich vorhin über die Ölbergrede gesagt habe, unterstützt. Da ging es ja um die drei Fragen der Jünger zu den bevorstehenden Ereignissen. Im Matthäus- und im Markus-Evangelium gibt es die Antworten darauf im Rahmen der sogenannten Ölbergrede Jesu. Im Lukas-Evangelium wird der Ölberg jedoch nicht genannt, als Jesus auf die erste Frage eingeht. Meine Vermutung dazu lautete, dass Jesus in der Nähe des Tempels nur kurz auf diese Frage einging und dann später auf dem Ölberg ausführlicher darauf eingegangen ist. In den Versen 37 und 38 wird nun tatsächlich berichtet, er lehrte des Tages im Tempel, des Nachts aber ging er hinaus und blieb an dem Berg, den man den Ölberg nennt. Und alles Volk machte sich früh auf zu ihm, ihn im Tempel zu hören. Mit der nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel erreichen wir das drittletzte Kapitel des Lukas-Evangeliums. Die Ereignisse beginnen sich zu überschlagen. Judas Iskariot verrät seinen Herrn. Jesus wird gefangen genommen. Petrus verleugnet Jesus und Jesus muss sich vor dem Hohen Rat verantworten. Das alles ist natürlich viel zu viel für eine einzige Sendung. Deshalb sind dafür die nächsten beiden Sendungen und auch noch ein Stück der darauffolgenden Sendung reserviert. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich auch dann wieder für Durch die Bibel Zeit nehmen. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.